Moin und herzlich willkommen zu Ich bin dann mal Vater, meinem Podcast, den ich auch liebevoll als digitale Krabbelgruppe bezeichne. Schön, dass ihr da seid. Schnappt euch eure Dinkelwaffeln und Quetschis und ich wünsche euch viel Spaß.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ich bin dann mal Vater, dem Papa-Podcast. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir in meinem Podcast, und zwar die Jenny. Und die Jenny hat sich heute bereit erklärt, mit uns Kommunikationsthemen unter Eltern und Kindern zu sprechen. Und liebe Jenny, herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Zunächst mal würde ich dich einfach bitten, dass, bevor wir starten, du dich einfach mal vorstellst, damit die Hörer wissen, was machst du, wer bist du?
Was hat mich befähigt, hier zu sein?
Ganz genau.
Genau, also ich bin auch Mama. Ich bin noch 31, wenn die Folge erscheint, wahrscheinlich schon 32. Und meine Mädels sind fast 5 und 2,5. Und ich habe letztes Jahr die Ausbildung zum friedvollen Elternschaft-Coach gemacht. Das war das Ende es ist noch nicht das Ende, ganz sicher nicht, aber vorerst so von meiner Reise, dass ich mich durch fast alle Elternratgeber gelesen habe, gehört habe, um mich immer mehr mit der Elternschaft zu befassen, wie ich sie leben möchte, weil ich nicht so wirklich ein Vorbild hatte in meiner eigenen Kindheit, wo ich mich orientieren kann und gemerkt habe, ich möchte es anders machen. Und das möchte ich so raus in die Welt tragen, weil ich ja mit ganz, ganz großer Sicherheit nicht die Einzige bin, die irgendwie nicht so ein richtiges Vorbild vielleicht hat.
Ich verfolge dich auf Instagram und du hast viele Themen so im Bezug auf, ich sag jetzt mal, gewaltfreie Kommunikation. Und du hast es gesagt, friedvolle Elterncoach oder wie hast du das?
Das ist friedvolle Elternschaft, genau, also man kann auch einfach sagen Elterncoach, das ist jetzt eine besondere Ausbildung, die ich da quasi machen durfte, wo auch das so ein bisschen körperorientierter Ansatz ist, genau, aber da geht es eben sehr darum, dass es so ein bisschen, also gewaltfreie Kommunikation ist da ein ganz großer Teil, Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, bestimmte Werte einfach in sich zu tragen, das ist so quasi das, was dahinter steckt.
Ich habe gesehen, dass du, ich spreche das jetzt einfach an, dass du deine jüngere Tochter jetzt aus dem Kindergarten genommen hast.
Nee, genau, das war, aber da bist du nicht der Einzige, der das missverstanden hat. Ich habe sie abgemeldet, einfach nur, weil, also unser Ziel war, sie mit 3, also quasi jetzt, dann dieses Jahr anzumelden. Und jetzt steht für uns der große Umzug nach Spanien an und das wird Ende des Jahres sein. Und da haben wir gesagt, nee, nicht, dass sie Sorge hat, wenn wir sie irgendwo neu anmelden, dass sie dann auch da nach kurzer Zeit wieder gehen muss, sich nie richtig wohlgefühlt hat. Und deswegen haben wir gesagt, wir starten dann in Spanien mit einer Einrichtung und halten sie so lange bei uns.
Ich bin ganz ehrlich, wir würden es nicht schaffen ohne Kindergarten. Also wir sind, meine Frau und ich sind beide berufstätig und brauchen das. Der ist unabdingbar, muss man auch sagen. Also für uns. Ne?
Ja, es ist ein großes Privileg. Das möchte ich auch wirklich an dieser Stelle sagen, dass mein Mann und ich beide selbstständig sind. Wir können uns aufteilen. Jeder übernimmt mal die Kleine. Und freitags habe ich dann mal einen ganzen Tag und sonst irgendwie mal so halbe Tage. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht, also für die meisten Familien irgendwie auch schwierig dann zu meistern, ja.
Okay, Jenny, jetzt kommen wir auf das Thema friedvolle Elternschaft. Das trifft sich ganz gut, weil ich habe jetzt auf deiner Seite ja gestöbert und da hattest du mal einen Punkt und da ging es darum, wenn mein Kind mich beleidigt. Aber was ist die aus deiner Sicht liebvoll oder am besten und effektivste Art, auf so eine Beleidigung zu reagieren? Mhm. Was mache ich da? Was ist deine Idee?
Ja, also ich glaube, es ist das Allerwichtigste, dass wir erstmal in unserer, also bewusst in unserer erwachsenen und elterlichen Rolle bleiben. Das fühlt sich für viele von uns, glaube ich, erstmal sehr kränkend und verletzend an. Und dann kann es schon mal passieren, dass wir wie in so eine kindliche Rolle schlüpfen und das total persönlich nehmen. Kinder meinen das nicht persönlich. Also das ist erstmal ganz, ganz wichtig, selber sich bewusst zu machen. Das Kind macht damit gerade einfach seinem, ja, in der Regel ist es ja Wutraum. Und ich glaube, das Wichtige ist dann, das Bedürfnis dahinter zu sehen und zu sehen, was braucht mein Kind gerade. Und zeitgleich darf man da auch, glaube ich, eben eine Grenze auch setzen und sagen, ich möchte nicht, dass du mich so nennst, ne? Aber ich sehe, dass du wütend bist und das ist auch, ne, verständlich, du wolltest jetzt, ne? Und dann eben mit Empathie darauf reagieren, warum das Kind jetzt wütend ist. Also das, ich glaube, einerseits ist es wichtig, diese Grenze für sich zu setzen auch und andererseits aber eben dem Kind auch zu sagen, du darfst wütend sein, egal wegen was, deine Gefühle sind immer richtig und grundsätzlich darfst du dem auch Raum machen, so.
Ja, wir haben das immer, also meistens ist es ja so, dass es nach dem Kindergarten ist so, da denke ich immer so, ey, du warst doch gerade gut drauf und dann, ich habe mal einen so ein Reel gepostet, dass man so, eigentlich, man darf keine Fragen stellen, dann ist es immer erstmal so, das musste ich auch lernen, aber dann gibt es so, oh Papa, frag doch nicht, und also da merkt man schon, die braucht dann so ihren Space und da merkt man, okay, da lasse ich sie in Ruhe, aber wenn sie so beleidigt, das ist, musste ich ehrlicherweise auch gestehen, das musste ich auch lernen, wenn die auf einmal so ein, ich müsste es wegpiepen, also so ein Piepwort sagt, weil du denkst, wo hast du das denn jetzt her? So reden wir ja gar nicht. Und dann sag ich das einfach. Und ich glaube manchmal, dass, so wie du das gesagt hast, dass die Beleidigung, die dann rausrutscht, gar nicht in deren Kosmos so als Beleidigung ist. Das ist halt ein Wort, glaube ich, zunächst. Und ich habe dann aber schon erlebt, dass Mama, du bist blöd, sage ich jetzt einfach mal, weil das muss ich nicht unbedingt piepen. Und dass dann die Mama oder der Papa antwortet mit, du bist selber blöd. Wenn du das machst. Und das finde ich immer so schwierig. Also ich selber mache das nicht. Aber was mache ich zum Beispiel? Spreche ich die Eltern drauf an, wenn ich das mal höre und sage, ey, das ist vielleicht nicht. Oder lasse ich die in ihrem Kosmos? Ich finde das immer so schwierig. Hast du da eine Idee?
Also das ist ja schon mal das perfekte Beispiel für dieses, wenn die so ins Kindliche reinrutschen quasi, sich so auf eine Höhe im, ja, im falschen Sinne vielleicht sozusagen begeben. Ich glaube, das hängt immer sehr davon ab, wie man das selber in dem Moment kommunizieren kann. Also so wie ich dich jetzt hier erlebe, kann ich mir schon gut vorstellen, dass du da schnell so einen wertschätzenden Zugang auch zu den Eltern dann finden würdest. Dann ist es, glaube ich, immer eine Möglichkeit auf jeden Fall. Und wenn man vielleicht auch, wenn es mal Bekannte oder Freunde sind, glaube ich, kann man da auf jeden Fall, vielleicht nicht in der Situation, weil dann sind die ja höchstwahrscheinlich selber gerade irgendwie wütend, die fühlen sich angegriffen. Vielleicht macht man es dann, wenn es jetzt im Kindergarten ist, am nächsten Tag, ich habe da gestern was mitbekommen, ich kenne diese Situation auch, ich habe jetzt mich ein bisschen dazu belesen, weil mir irgendwie total wichtig war, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll und so irgendwie vielleicht. Ne? Und bei Freunden kann man es ja vielleicht viel lockerer auch ansprechen.
Ja, okay. Wenn du so, für mich war es immer schwierig, jetzt, natürlich jetzt, man wächst da rein, aber gibt es für die, die das noch nicht haben oder die vor dieser Situation aktuell noch stehen, irgendwelche Strategien, um zu erkennen, was das Kind jetzt gerade damit will. Will es Ruhe? Will es Liebe? Will es Erzogen oder so? Also gibt es das? Kann ich das erkennen?
Ich glaube, der sinnvollste Weg, so mag ich es jetzt vielleicht gerade mal nennen, ist, dass wir selber mit unseren Bedürfnissen auch erstmal so ein bisschen in Kontakt kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich musst du das erstmal lernen, was ich gerade so brauche. Also klar, Essen und Trinken ist sowas Essentielles, das kriegt man schon noch hin. Aber brauche ich jetzt vielleicht gerade irgendwie Nähe, Ruhe? Ne? Wie kann ich meiner Wut irgendwie Raum geben? Und ich glaube, wenn wir da bei uns ein Gespür für haben, in Klammern wieder haben, dann fällt es uns auch bei unseren Kindern leichter. Und grundsätzlich sich vielleicht so ein bisschen in Empathie üben. Für mich war das tatsächlich total schwierig, offen gesagt, anfangs so, wenn ich selber mit mir in meinen Gefühlen gerade zu tun hatte, empathisch mit meinen Kindern zu sein. Und ich habe dann so wie so Übungen manchmal auch gemacht, dass ich so in der Stadt war. Und wenn ich dann so ein Gefühl von, ich sag jetzt mal vielleicht auch Antisympathie oder irgendwas hatte und irgendwas vielleicht in meinem Kopf voll schnell bewertet habe, wie das manchmal leider so ist, habe ich direkt umgeswitcht oder das immer versucht so als Übung, was könnte denn der Grund dafür sein, dass es vielleicht bei den Menschen so ist? Und das immer so ein bisschen zu hinterfragen irgendwie. Das hat mir persönlich geholfen, einfach grundsätzlich immer empathisch zu sein und raus aus diesen Bewertungen und Beurteilen zu kommen. Und ich glaube, das ist so ein Weg, dass man wirklich Empathie auch empfindet und das nicht vorspielt. Weil das merken Kinder auch. Die können das dann, glaube ich, gar nicht ernst nehmen, wenn wir jetzt sagen, oh, du bist aber gerade doll wütend, weil wir das irgendwo in irgendeinem Reel aufgeschnappt haben und das überhaupt nicht fühlen, dann werden Kinder das auch nicht ernst nehmen.
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, als wir uns damals vorbereitet haben auf Erziehung, das Thema, da muss ich ehrlicherweise sagen, wir haben uns vorbereitet, aber jetzt nicht so, dass wir uns 1000 Bücher gewälzt haben, sondern wir haben einfach gedacht, okay, irgendwie kriegen wir schon hin. Wir haben so ein bisschen geschaut, das und das wollen wir. Also wir wollen so ein bisschen in diese Richtung, in die und die bestimmte Richtung gehen, den Erziehungsstil wollen wir haben. Und am Anfang habe ich gesagt, das verstehe ich nicht, ich gehe doch jetzt nicht hin zum Kind und sage, das ist Wut. Und das ist, aber wir haben es durchgezogen. Und am Anfang habe ich mich manchmal selber, muss ich ehrlicherweise gestehen, lächerlich gefühlt. So, da habe ich so gedacht, das bringt doch überhaupt gerade gar nichts. Aber ich muss das ehrlicherweise, und das möchte ich nochmal mit Nachdruck sagen, das hilft uns jetzt unfassbar viel, weil unsere Tochter sagt halt jetzt, was sie hat. Also wenn ich sie frage, sage ich, was ist los? Dann sagt sie, ich bin wütend oder ich bin traurig. Dann kann ich darauf besser reagieren. Das ist wirklich viel wert. Und ja. Da kommen wir, gerade wenn wir vom Kindergarten sprechen und dass sie traurig ist, kommen wir zum nächsten Thema, was ich auch immer sehr schwierig finde, ist, wenn sie dann erzählt, ja, warum bist du traurig? Dann sagt sie, ja, ich wurde heute geärgert im Kindergarten. Und da ist es, und dann werde ich wütend. Also dann werde ich so richtig sauer. Könnte ich das, ne? Und dann muss ich so, was ist da los? Und dann rückt die nicht richtig raus. Und dann sagt sie, ja, die haben gesagt, ich bin blöd. Und wie gehe ich damit um? Zunächst mal für mich, also als Elternteil, um dann adäquat dem Kind bestimmte Tipps zu geben. Und wenn, welche Tipps ich beim, was gebe ich meinem Kind mit, damit die gut reagieren kann? Und was wie kann man mir helfen? Ja, weil das sind schlaflose Nächte, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich verstehe das total. Ich glaube, als Elternteil denkt man auch oft schon so weiter, oh Gott, jetzt ist das schon im Kindergarten, so wie wird das denn dann erst in der Schule? Und dann hat man weniger Einfluss auch irgendwie. Und absolut. Ich glaube, dann, gerade wo du selber sagst, man ist dann so wütend, kenne ich auch total gut, dann ist so schnell der Punkt, wo man dann vielleicht dazu neigt, dass man so sagt, ja, dann schubst doch zurück oder was auch immer dann eben passiert ist oder beleidige doch zurück, ne, dass sie sich bloß wehren und stark werden. Ich glaube aber, der hilfreichere Weg für das Kind ist, dass wir mit dem Kind erstmal gucken, wie siehst du das denn selber? Findest du denn selber, du bist doof? Ich glaube, also ich hatte das auch mal als Reel gepostet und dann kam so, was denn, wenn mein Kind ja sagt? Also im Zweifel kann man ja auch immer sagen, möchtest du mal wissen, was ich darüber denke? Soll ich mal mit dir meine Gedanken teilen? Mhm. Und ich glaube aber, die wenigsten Kinder würden über sich selber sagen, dass sie doof sind. Also dann auch so selber, ah, okay, du findest, du bist gar nicht doof. Na, guck mal. Ne? Also da haben wir doch schon, was, warum ist es dir denn wichtig, was XY über dich denkt? Mhm. Und ich glaube, dass das auch sinnvoll ist, wenn man einfach generell den Selbstwert des Kindes immer wieder so ein bisschen stärkt. Also gar nicht nur bezogen auf diese Situationen, sondern immer wieder vielleicht mit Affirmationen irgendwie oder auch so ein bisschen die Stärken des Kindes so ein bisschen herausarbeitet quasi mit dem Kind, so ein bisschen guckt, woran hat es Spaß, was kann es besonders gut. Und ich glaube, wenn die so ein viel von sich halten schon und wenn die irgendwie wissen, ich kann was, dann lassen sie es auch nicht so schnell an sich ran. Also natürlich tun Worte auch weh und das dürfen Kinder, glaube ich, auch lernen und die dürfen ja dann auch natürlich deswegen traurig sein. Nur eben ganz wichtig ist ja dieser Step, dass sie nicht selber dann denken, sie sind doof oder was auch immer gesagt wurde.
Okay. Und wenn ich so, was sind so Schritte für mich als Eltern, wenn ich merke, dass sie so im Freundeskreis oder so, gehe ich auf die Leute zu und sage, also im Freundeskreis ist es so, alle haben irgendwie Kinder und die Kinder beleidigen sich mal untereinander. Das ist jetzt, klingt jetzt alles ein bisschen schlimmer, als es ist, weil man lernt damit umzugehen und man merkt auch die beleidigen sich gegenseitig, du bist blöd oder sowas alles. Und man merkt irgendwie, ja, das berührt mich als Elternteil mehr. Wann gehe ich zum Beispiel hin und spreche mit den Eltern? Also an welchem Moment? Also verstehst du, wie ich das meine? Was?
Ja, verstehe ich. Ich habe da auch so eine kleine persönliche Geschichte zu, weil meine Tochter mal mit einem Kind öfter gespielt hat. Die kannten sich auch schon relativ, also schon eigentlich seitdem sie ein paar Monate alt waren, sind dann auch in dieselbe Kindergartengruppe gekommen. Und dann gab es so einen Punkt, wo irgendwie die Treffen nicht mehr so in meinen Augen sein waren, wie ich es für mein Kind mir wünsche. Also es gab einfach immer irgendwann den Punkt, dass das Kind über die Grenzen gegangen ist, meines Kindes. Und mein Kind war dann zum Beispiel so aufgelöst, nur noch am Weinen und wollte vom Spielplatz nach Hause. Sowas gibt es ja eigentlich bei Kindern in der Regel nicht. Dann dachte ich schon, okay, das war jetzt gerade echt schlimm für mein Kind. Und das war irgendwie so 3 Treffen oder so, wo ich natürlich immer für mein Kind da war. Aber die Situation trotzdem nicht verändern konnte, weil natürlich auch immer maßgeblich ist, wie geht der andere Elternteil damit um. Und mein Weg war dann auch zu sagen, im privaten Kontext werden keine Treffen mehr stattfinden. Mein Kind selbst hat das erstmal nicht so gut verstanden. Wir mussten da echt viel drüber reden. Aber ich habe dann eben auch ganz deutlich gemacht, dass ich möchte, dass wenn sie jemanden auch wenn sie eine Freundschaft hat, dass sie sich ganz wohl fühlt und dass ihr Nein und ihr Stopp gehört wird, dass mir das ganz wichtig ist, dass sie selber diese Erfahrung macht. Und irgendwie so kam mir dann ins Gespräch. Sie war natürlich dann auch schon ein bisschen älter, dass diese Gespräche möglich waren. Mhm. Mein erster Step war natürlich aber auch schon, mit dem Elternteil drüber zu reden. Und ich glaube aber, man muss dann einfach gucken, kommt man da auf einen Nenner oder nicht. Aber ich finde es total wertvoll, wenn man das Gespräch mit den Eltern sucht und so ein bisschen auch aufmerksam ist. Beschäftigt das jetzt gerade mich, weil ich irgendwie selber dann eine schmerzliche Erinnerung hochhole? Oder betrifft es wirklich mein Kind? Und wenn es mein Kind betrifft, mit dem Kind erstmal Strategien auch erarbeiten, was es tun kann vielleicht in den Momenten. Und aber dann auch, wenn es jetzt wirklich nicht eine einmalige Sache war, mit den Eltern dann darüber sprechen. Ich glaube, das ist total wertvoll, solange Kinder das auch eben noch nicht so können, dass wir auch vorleben oder auch zeigen, ich bin für dich da, ich stärke dich und helfe dir.
Wie haben die Eltern reagiert, als du damals darauf angesprochen hast?
Also wir waren da gar nicht auf einem Level irgendwie. Es war kein Verständnis so wirklich für meine Situation da. Und als ich dann auch wirklich den Cut gezogen habe und gesagt im Privaten, also wir zwei von mir aus weiterhin gerne, aber mit den Kindern möchte ich es erstmal gerade nicht. Können wir ja gucken, wie es später nochmal ist. Da war aber der Cut auch komplett drin. Also das wurde sehr persönlich, glaube ich, aufgefasst. Es ist natürlich auch eine schwierige Situation. Ich habe mir größte Mühe gegeben, dass es wirklich nur auf diese Situation bezogen wird. Und ich bin auch der Meinung, es passen auch einfach nicht jedes Kind irgendwie zueinander. Ne? Also das ist ja bei uns auch so. Wir haben auch nicht Bock, mit jedem irgendwie ein Bierchen trinken zu gehen. Und ich glaube, da ist es eben so wichtig, dass man das differenziert. Aber ja, es ist leider nicht so glücklich ausgegangen. Aber trotzdem hat es sich für mich stimmig angefühlt, da für mein Kind dann irgendwie quasi einzustehen.
Ja, das ist auch richtig, weil, also das merkt man ja auch, wenn die Kinder auf dem Spielplatz sind, haben sie immer ihre Crew. Und mal spielen sie mit dem, mal spielen sie mit dem. Wir haben so eine ähnliche Situation gehabt mit einer Freundin von unserer Tochter. Das war sogar eine ihrer besten Freundinnen und die sind immer noch befreundet. Aber es war so, dass die, ich sag's mal so, die hat immer, die konnte ihre Gefühle nicht regulieren. Und die hatten sich gefreut und gespielt und es war alles schön. Und dann war es halt irgendwann so, dass sie sich so gefreut hat, dass die dann so, die hat dann immer so angefangen zu kneifen. Und das war dann, also die Eltern haben aufgepasst und es war nie schlimm. Also dann gab es auch wohl mal einen drüber, also drüber unter die Kids untereinander, nicht die Eltern. aber das war so ein Beispiel, wo ich so gesagt habe, okay, damit kann ich leben, wenn wir wissen, wenn es jetzt richtig wild wird, dass es jetzt leicht passieren kann. Und dann konnten wir immer schon so ein bisschen dazwischen. Und dann war es okay. Und die Eltern haben auch immer so reagiert, dass ich sage, okay, ich brauche absolut keine Angst haben, dass meiner Tochter jetzt was passiert oder so.
Ja, ich glaube, das ist der Punkt.
Und was gibt es für Sätze, die ich als Elternteil unbedingt vermeiden soll? Gar nicht auf Beleidigung bezogen, sondern im Allgemeinen, wenn sie mal mich beleidigt oder ich sage, du bist selber blöd oder du kannst ja nichts oder was könnte gefährlich werden für später dann auch, was man in dem Moment gar nicht so auf dem Schirm hat.
Ja, also ich glaube, wichtig ist immer, also ich könnte jetzt wahrscheinlich beispielhaft jede Menge Sätze nennen, die irgendwie vielleicht schwierig sind. Erstmal kommt es natürlich auch drauf an, ne, fallen die jetzt ständig oder rutscht mir sowas mal raus, ne? Das ist auch immer ein ganz großer Punkt. Aber alles, was die Gefühle irgendwie in Frage stellt von dem Kind oder vielleicht sogar lächerlich macht, also im Sinne von, das ist doch jetzt kein Grund zum Weinen oder sogar zum Heulen irgendwie. Also dem Kind zu sagen, du hast gerade nicht so zu fühlen oder uns eben wirklich auf eine viel höhere Ebene zu stellen und das Kind klein zu machen. Ich glaube, sowas ist immer ganz, also das ist wirklich für den Selbstwert des Kindes einfach ganz schwierig oder eben auch, wenn die Gefühle so klein geredet werden. Wenn das ständig passiert, dann hat das Kind natürlich da totale Hemmung und auch diese Gefühle irgendwie zuzulassen. Und wenn die Kinder anfangen, irgendwie Gefühle wegzupacken, ja, man kann nicht nur sagen, ich bin nicht mehr traurig. Dann hat man irgendwie eine ganze Palette von Gefühlen, die man gar nicht mehr richtig fühlen kann, weil wir uns nicht entscheiden können, ich möchte nur angenehme Gefühle fühlen. Entweder fühlen wir die ganze Palette oder wir drosseln alles automatisch runter. Und das führt natürlich dann schnell auch dazu, dass irgendwie irgendwann nur noch so Wut, das ist jetzt sehr überspitzt natürlich dargestellt, sehr drastisch, aber ich sag mal, es kann dann einfach dazu führen, irgendwie, dass das Kind völlig den Zugang zu seinen Gefühlen verliert, wenn wir die schon in Frage stellen. Das wird ja schon oft genug wahrscheinlich mal in der Schule oder so Thema sein, aber ich finde, zu Hause sollte echt die Basis sein, dass da alle Gefühle als richtig angenommen werden und dem Kind dann auch da zu helfen.
Ja, ich weiß nicht, ob das, also ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, als ich ein Kind war und ich mich dann meinen Eltern quasi Vielleicht liegt das einfach an der Generation, ich weiß es nicht. Aber wenn ich dann so erzählt habe und ich dann irgendwann mal den Mut hatte und gesagt habe, das fand ich gemein von euch oder so, dann kam immer, ach, so schlimm war das doch gar nicht. Oder was weinst du denn jetzt? Ne? Muss doch deswegen nicht. Und dann denkt man so, damals weiß ich noch, wenn ich mich zurückerinnere an die Situation, dass mich das wirklich, also ich war schon älter, also das war schon im Grundschulalter oder sogar eher so Richtung Realschule, so, also wenn man mal so wirklich so einen richtigen Brast hatte, sagt man immer so in Norddeutschland, auf seine Eltern. Und man hatte dann so einen Wut und hat dann wirklich mal den Mumm gehabt, denen das zu sagen. Dann wurde das, ja, war du immer mit deinen, so. Und das war viel schlimmer als die Situation selber an sich dann. Also, keine Ahnung, ich durfte irgendwas nicht oder es war eine Situation und ich habe das meinen Eltern gesagt und die haben so reagiert, wie ich das gerade erklärt habe, dann war gar nicht mehr die Situation, dass ich irgendwas nicht mehr durfte oder so, schlimm, sondern so, wie die reagiert haben. Und das versuche ich bei meiner Tochter immer zu vermeiden. Ich habe da so ein Beispiel gestern gewesen. Wir sind eine Pizza essen gegangen und da ist so ein Brunnen und da merkt man auch dieses Schamgefühl, dass jetzt, unsere Tochter wird 5 im August und da merkt man dieses Schamgefühl, was jetzt so langsam einsetzt und dann durfte sie hat halt mit der Flasche gespielt und die ist in so einen Brunnen reingefallen. Da konnte sie mit den Füßen rein, ist dann rein und der Brunnen war natürlich so ein bisschen glitschig und dann ist sie in den Brunnen reingeplumpst. Und dann ist sie ganz schnell weggerannt und dann ist meine Frau hingegangen zu ihr und dann hat sie sich ganz weit hinter so einem Baum versteckt. Und dann ist meine Frau hingegangen und hat gesagt, was ist los? Ja, ich bin da reingefallen. Ich sage, meine Frau, das ist doch gar nicht schlimm und das sieht doch überhaupt keiner. Die haben mich alle angeguckt. Und dann sagt sie, das ist mir peinlich. Und dann ich saß noch am Tisch. Meine Frau kommt zurück und hat ihr aber währenddessen erzählt, weil das Kleid nicht so, das war, man konnte es nicht sehen. Und meine Frau hat gesagt, es ist nicht so schlimm, mach dir keine Sorgen. Man sieht es ja auch gar nicht. Die haben mich alle angeguckt. Dann kam die an den Tisch und dann hat sie mir das erzählt. Und dann hat sie gesagt, habe ich gesagt, oh, dein Kleid ist ja ganz nass. Oh, das war natürlich fatal, weil ich nicht wusste, dass meine Frau das ihr gesagt hat. Und dann hat sie zu mir gesagt, siehst du, man sieht das doch. Und dann habe ich aber zu ihr gesagt, Mausi, das ist doch nicht schlimm. Wenn du da reinfällst, das ist doch kein Problem. Es gibt viel schlimmere Dinge. Das ist alles okay, mach dir keine Sorgen. Wir wechseln das und dann mussten wir das halt ausziehen und dann hatte sie so einen Mantel. Und dann hatte sie halt nur noch diesen Mantel an mit der Unterhose. Und dann sah sie wie so ein Exhibitionist, hätte sie so rumlaufen können. Und dann haben wir sie aufs Bad gesetzt und war es ganz witzig. Aber das war der Moment, wo ich für mich gesehen habe, wie wichtig es ist, dass ich auf diese Sätze von meiner Tochter reagiere und auch von ihren Feedback bekomme. Also ich habe gesehen, okay, sie ist traurig, weil ich ihr gesagt habe, man sieht's. Weil meine Frau gesagt hat, man sieht's nicht. Und dann kam aber von mir aus die Situation, dass ich gesagt habe, das ist doch nicht schlimm. Und dann konnte ich in ihrem Gesicht erkennen, okay, dann ist es vielleicht wirklich nicht schlimm. Das fand ich schon ganz wichtig. Um darauf nochmal zurückzugehen, gibt es irgendwas, was super schädlich sein könnte? Also was so, oder gibt es irgendwelche Alternativen, die du so parat hast, die du als Eltern, wenn ich so sage, du bist selber blöd. Wenn es so in mir brodelt und ich sage, weißt du was, du bist selber blöd. Wie kann ich reagieren oder welchen Satz kann ich sagen, um den nicht zu sagen?
Ich glaube erstmal, auch wenn das mal so rausrutscht, ne, weil ich glaube, gerade wenn man so anfängt, sich so mit dieser Elternschaft vielleicht zu beschäftigen, dann ist man einfach noch oft in diesen alten Mustern irgendwie drin. Erstmal, man kann immer nachträglich die Verantwortung übernehmen, immer sagen, das war gerade total blöd, ich ärgere mich darüber, es tut mir total leid, ich wollte das gar nicht sagen. Also erstmal, dass die Kinder das nicht so annehmen. Ne? Natürlich ist es schon immer besser, wenn wir es schaffen, das nicht zu sagen, aber das ist auf jeden Fall immer etwas, was wir tun können, auch im Nachhinein. Und ich für mich, also gerade in den Anfängen, sage ich mal, als ich mich so damit befasst habe, war das so, ich habe dann manchmal einfach auch erstmal gesagt, ich liebe dich. So, dann war ich nämlich erstmal milde, weil man kann ja, ich liebe dich gar nicht wütend sagen, glaube ich. Also ich kann das zumindest nicht. Mhm. Das heißt, ich war erstmal milde, ich habe mich selber mit diesem Satz schon runtergeholt. Ich habe die Augen meines Kindes gesehen, die das irgendwie natürlich dann schön fanden, in dem Moment zu hören. Und dann war irgendwie so eine Basis geschaffen. Und dann, wenn wir reguliert sind, dann können wir ja viel eher wieder auf das zugreifen, was wir vielleicht auch mal irgendwo aufgeschnappt haben oder wie wir es leben wollen. Und im Zweifel können wir ja immer auf das Gefühl eingehen auch erstmal und wieder uns dafür interessieren. Also irgendwie, sagen wir jetzt mal auf deine Situation bezogen, was denkst du denn, wenn die dich alle angucken oder so, ne? Mhm. Also wenn wir gerade irgendwie nicht genau wissen, wie können wir jetzt gerade reagieren, einfach Interesse zeigen für das, was das Kind da gerade fühlt und dann entsteht ja automatisch irgendwie so ein Gespräch auch.
Mhm. Ja, das ist gut. Kann ich mich selbst reflektieren und sagen, okay, diesen Satz wollte ich nicht hören? Oder ist das auch schon ein guter Ansatz, sich selbst zu reflektieren und sagen, den Satz wollte ich früher nicht hören, mit jetzt heul da mal nicht rum, um das zu vermeiden? Also, dass man sich selbst in seine eigene Jugend versetzt, wäre auch eine Idee, oder?
Ich glaube, das ist der einzige Weg, der langfristig zu einer Elternschaft führt, die bewusst ist. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Anfangs habe ich das immer abends erstmal so gemacht, dass ich mir so überlegt habe, wie war heute so der Tag? Was waren vielleicht Situationen, die ich jetzt im Nachhinein irgendwie ja blöd finde? Oder ja, muss man auch ehrlich sagen, manchmal macht man sich ja auch ganz schöne Vorwürfe dann, wenn irgendwas nicht so toll lief. Mhm. Und dann mal so zu hinterfragen, warum habe ich denn so gehandelt? Und gerade dieses Thema Ärgern ist für mich auch so ein, also mittlerweile bin ich da, glaube ich, ziemlich fein mit, aber anfangs war das ein großer Trigger, würde ich schon fast sagen, weil ich wurde eigentlich die gesamte Schulzeit über gemobbt und ich wurde auch zu Hause gar nicht ernst genommen. Also einmal weiß ich noch, hat mir mal ein anderer Schüler so krass gegen das Schienbein getreten, dass er wirklich, ich konnte nicht mehr richtig laufen. Also es war richtig dick und blau und die Antwort meiner Mutter war dann darauf, naja, ignorier's, die werden schon aufhören. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, was du sagen kannst in dem Moment. Und das musste ich dann aber auch erstmal so zulassen. Also das ist, glaube ich, immer auch mit ein bisschen, je nachdem, wie es eben so lief, mit ein bisschen Schmerz verbunden, ne? Dann so da hinzugucken und sagen, boah, das war echt schmerzhaft für mich, dass meine Mutter so darauf reagiert hat oder so. Mhm. Und ich glaube, da muss man offen für sein, dann auch da hinzufühlen und dann eben das bewusst anders machen zu können, ja.
Mhm. Ja, ich habe das, du hast es gerade gut gesagt, wenn man sich so selbst reflektiert und diesen Schmerz das war nicht gut. Ich habe das abends eine ganze Zeit lang immer gehabt, wenn man sie ins Bett gebracht hat, war immer ein Riesentheater. Und dann war es ja auch schon mal so, dass da ist das Nervenkostüm abends ja extrem dünn geworden, so über den Tag ist sogar immer so abgeschliffen und abends ist es ganz dünn. Und da war es auch schon mal, dass ich mich so ertappt habe, dass ich was gesagt habe, was ich eigentlich nicht wollte und dieses Anzählen, was man ja eigentlich eint, wenn du bei drei nicht im Bett bist und so. Und wir haben uns geeinigt, das klappt ganz gut, dass wir haben ihr versprochen, wir machen das nicht mehr. Und ich ertappe mich da immer noch, sage, wir müssen jetzt los, bei drei bist du hier. Und dann sagt sie zu mir, wir wollen uns nicht anzählen. Und dann sage ich, du hast vollkommen recht, entschuldige bitte, aber wir müssen jetzt los. Und dann klappt das ist unfassbar. Aber wie gehe ich als Elternteil damit um, wenn ich mal so überreagiert habe? Weil wenn sie dann schlief und neben mir lag und sich eingekuschelt hat, habe ich mich unendlich schlecht gefühlt. Wie kriege ich das als Vater oder auch als Mutter hin, dass ich mich nicht so, ich habe mich wirklich elends gefühlt und habe gesagt, warum hast du da so reagiert? Wie komme ich dahin, dass ich mich zumindest mal, dass ich dann schlafen kann? Verstehst du, wie ich meine? Dass mich das nicht so triggert.
Ja, dass es sich nicht so fertig macht dann auch, ne? Ich glaube, wenn wir lernen, empathisch mit unseren Kindern zu sein, können wir es auch mit uns lernen. Also, weil du hattest ja einen Grund, warum du so gehandelt hast. Du konntest nicht mehr, du warst einfach völlig erschöpft und dann einfach vielleicht gar nicht so da in diesen, ich nenne das jetzt mal Schmerz, den du dann vielleicht auch so diese Traurigkeit, diese Vorwürfe gefühlt hast, zu bleiben, das kurz natürlich mal wahrzunehmen, aber dann zu gucken, was könnte ich denn nächste Mal tun, wenn ich mich so fühle, um dass es dann anders läuft. Also immer so einen Blick nach vorne zu haben und nicht so in diesem Moment, ach, ich krieg's doch nicht hin und jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Das bringt uns nur dazu, dass wir hart mit uns sind. Und wenn wir hart mit uns sind, dann sind wir auch garantiert öfter hart mit unseren Kindern, als wir uns das lieb ist. Wir müssen dahin kommen, wirklich gut zu uns zu sein und zu sehen, okay, jetzt habe ich gerade hier vielleicht irgendwie gezählt oder was auch immer oder wenn dann Sätze oder so gebraucht. Aber was lief denn heute auch gut? Wo waren denn Momente der Verbindung da? Wo habe ich Liebe selber empfunden? So ein Dankbarkeitstagebuch kann da auch echt total schön für sein. Und eben wirklich zu gucken, was kann ich nächstes Mal gezielt anders machen? Also gerade, wenn man merkt, so am Abend, boah, das ist mein Nervenkostüm, das nimmt hier gerade aber massiv ab. Kann meine Frau oder meine Partnerin mich irgendwie unterstützen? Kann ich dann nächstes Mal vielleicht kurz in die Küche und ein Lied hören, Wasser trinken, was auch immer, irgendwas kurz für mich bei mir zu sein, um dann wieder in die Situation zurückzukommen?
Okay, ja, weil das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen, die ich auch dir hätte gestellt. Was für Strategien es so gibt, wenn ich in so Situationen, also emotional oder körperlich überfordert bin. Also das sind so, hast du auch irgendwelche, die man so, also für mich ist es immer, ich muss so wie so ein, das hört sich immer doof an, wie so ein Medizinkoffer. Ich sitze irgendwo, es passiert irgendwas und ich brauche jetzt eine Lösung, wie ich mich gerade runterhole, weil, keine Ahnung, es ist die gleiche Situation im Lidl oder im Aldi oder in sonst irgendeinem Laden, Werbung gerade gemacht. wie gibt es Situationen, dass ich sage, okay, wenn es jetzt nicht gleich funktioniert, dann explodiere ich, um mich dann runterzuholen. In dem Moment, hast du da Strategien?
Ja, also vom Nervensystem jetzt gesehen, sage ich mal, fühlen wir uns ja in dem Moment irgendwie total bedroht. Also weil unser Körper kann da jetzt gerade nicht differenzieren, ist da eine ernsthafte Gefahr oder ist es einfach nur unser Kind, was uns gerade vor eine Herausforderung stellt. Und da wirklich kurz das mal versuchen auszublenden und bei sich so anzukommen. Also mir hilft es total wirklich, bevor ich irgendwas sage, tue, mache, tief durchatmen. Es gibt auch bestimmte Techniken, die man anwenden kann. Mir hilft es wirklich schon, wenn ich einmal tief durch die Nase einatme, durch den Mund ausatme. Ich mache auch meistens die Augen dabei zu, um wirklich dann auch die Situation, die gerade so schwierig für mich ist, nicht zu sehen. Das ist ja dann wirklich ein, naja, lass es mal 3, 4, 5 Sekunden sein, die ich dann irgendwie habe. Und das, ich glaube, das ist so wie so eine SOS-Strategie und das hilft, glaube ich, jedem. Vielleicht bist du nicht komplett reguliert, aber du kannst wieder deinen Verstand irgendwie nutzen. Oder was mir auch total hilft, ist, mich auf den Boden zu setzen. Das ist so ein Gefühl von Erdung, Sicherheit irgendwie. Ist jetzt, also das ist einfach das Wissen über das Nervensystem total hilfreich, aber es ist auf jeden Fall total regulierend für unser Nervensystem sozusagen. Oder wenn wir uns auch mal so bewusst kurz im Raum umschauen, vielleicht wenn ihr auch Bilder oder die Zuhörer auch Bilder in ihrer Wohnung haben von den Kindern, das so mal bewusst wahrzunehmen irgendwie, hey, ich bin hier in meinen eigenen 4 Wänden, ich bin hier sicher und hier fühle ich mich wohl und dann wieder in die Situation zu gehen. Also mal so einen kurzen Cut zu machen zwischen diesem Reiz, diesem das, was mich gerade total auf die Palme bringt und aber meiner Reaktion, weil dass wir erstmal wütend sind, ist ja gar nicht das Problem, sondern eher die Reaktion, die dann darauf folgt.
Wenn ich das sehe, du stehst jetzt im Lidl und hast schon wieder Werbung gemacht, du stehst in einem Supermarkt und bist überfordert mit der Situation. Und hilft es dann, wenn ich als Außenstehender sehe, oh, die ist hart am Leveln, dass man sich ja nicht einmischt, aber irgendwas macht, damit vielleicht die Situation sich löst oder so? Es gibt, weißt du?
Wenn man wirklich denkt, in der Situation kann man das wertschätzend sagen dem Gegenüber und das nicht so als Vorwurf, weil der Vorwürfe würden die Situation nur schlimmer machen. Also wenn wir natürlich über Gewalt oder so reden, die da angewandt wird, dann ist das ja keine Frage. Natürlich sollten wir dann definitiv eingreifen. Aber von so Situationen, wie du jetzt sprichst, wo ich denke, da ist gerade jemand am Limit. Ich glaube, diese Frage, oh, manchmal ist es echt anstrengend, ne? Kann ich irgendwie gerade helfen? Die bricht total das Eis. Die zeigt erstmal, kenne ich auch, und die zeigt irgendwie, ne, sei es irgendwie, der geht mal mit dem Kind schon mal raus und man nimmt den Wagen mit raus. Oder manchmal sind es ja nur so Kleinigkeiten, die man irgendwie tun kann, die dem anderen Elternteil total helfen. Und ich glaube, das ist so, so schön. Ich hatte das selber mal, dass mir jemand Hilfe angeboten hat, wo ich gerade irgendwie ein Problem hatte, meine beiden ins Auto zu setzen und der Parkplatz war gefährlich. Und ja, ich musste mein kleines Mädchen kurz diesem fremden Menschen anvertrauen, aber es hat mir in dem Moment so geholfen, dass ich einfach die Situation handeln konnte.
Ja, ich finde das, also wenn ich an meine Situation denke, ich habe die Situation schon öfter gehabt, dass man da sitzt und denkt, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder über das Ü-Ei diskutieren und wir haben keine Zeit und es ist warm und es kommt ja dann alles zusammen. Und das reicht schon, wenn so ein Elternteil an einem vorbeiläuft und so macht und so nickt, so zustimmend nickt und sagt, feel you. Dann, das holt einen ganz oft wieder runter und sagt, ach Gott, ich bin nicht alleine. Das ist schon mal ganz angenehm. Aber zu diesem Thema, das hatte ich schon gesagt, diese gewaltfreie Kommunikation, wir wollten das immer, aber das muss man wirklich lernen und man muss es wirklich leben. Also Ja, gewaltfreie Kommunikation, ich hoffe, ich habe das jetzt auch bisher richtig verstanden, bedeutet ja nicht, ich sage keine Schimpfwörter oder so, oder gewaltfrei, wenn du dies nicht und das nicht, es ist ja viel mehr. Also vielleicht kannst du ja für die, die nicht wissen, was gewaltfreie Kommunikation ist, mal einen kurzen Exkurs machen, was das bedeutet.
Ja, gerne. Also ich hatte letztens auch mal als Reel hochgeladen die 4 Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Da geht es eben gezielt um so Konflikte, die man hat, dass man ganz klar eben kommuniziert, wie ich mich gerade fühle, dass ich aber auch das Gegenüber sehe und dass ich eine ganz klare Bitte formuliere. Und das war ganz spannend, weil alle die, für die das neu ist und war, waren so dankbar irgendwie drunter und gesagt, ach, probiere ich mal. Und alle die, die sich schon länger damit befassen, haben gesagt, naja, aber das ist ja irgendwie gar nicht so richtig gewaltfreie Kommunikation. Ich sage das jetzt mal so grob. Also das Ding ist, gewaltfreie Kommunikation ist im Grunde eine Haltung. Ich glaube nur, dass diese 4 Schritte, die es eben zur Konfliktlösung gibt, schon mal so einen guten Geschmack auf diese Haltung irgendwie gebe. Also es ist wirklich eine ganz klare Kommunikation im Prinzip und mit sich und seinen Gefühlen sich auch dem Gegenüber zu öffnen und da auch wirklich ja offen zu sprechen, was jetzt gerade das Problem ist sozusagen. Also dann kommen wir nämlich raus aus diesem immer machst du oder du bist, du machst, sondern ich fühle mich gerade, wenn du das machst, so, ne? Also wirklich bei uns zu bleiben und so, das ist eben dieser Weg, dass es wirklich friedvoll auch geklärt werden kann, weil sobald wir jemanden angreifen mit du bist, du machst ständig irgendwas, ja, dann ist ja gleich der Konflikt irgendwie schon da, weil die Person fühlt sich dann angegriffen und dann ist die Diskussion irgendwie ausgebrochen. Aber wenn ich sage, boah, ich fühle mich irgendwie gerade total traurig, wenn du die ganze Zeit auf dein Handy schaust, während ich hier mit dir spreche, das macht ja was ganz anderes auf, ne? Also es war jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf Partnerschaft bezogen, aber das kann man ja wirklich auf das Gesamte beziehen sozusagen. Also es ist wirklich eine Haltung, die auch immer suggeriert, vor allen Dingen, jeder gibt sein Bestes. Und nicht irgendwem zu unterstellen, der ist doch gerade irgendwie nur bequem oder der macht sich's gerade leicht, weiß ich nicht was. Jeder gibt sein Bestes zu jeder Zeit. Und das hat mir wiederum auch, um die Frage vielleicht von eben nochmal so ein bisschen aufzugreifen, was denn hilft mit diesen Situationen, wo man sich so schlecht fühlt im Nachhinein, immer zu wissen, ich habe mein Bestes gegeben, weil das ist so. Du hättest anders gehandelt, wenn du hättest das gekonnt, ne? Das ist einfach Fakt. Ja.
Okay. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie man umgeht, wenn es so negativ. Kann Lob auch irgendwas auswirken bei dem Kind? Also ich habe jetzt ein paar Mal schon gelesen, man muss nicht immer loben, weil das ist eigentlich gegen, das wirkt eigentlich gegen die Entwicklung, weil sie dann, wenn es dann mal Negatives gibt, damit nicht umgehen können. Wirkt sich Lob auf die Entwicklung und das Selbstbewusstsein aus von Kindern? Kannst du da was? Weißt du da was?
Also ich glaube, dass in Anführungszeichen Problem, da sind wir ja jetzt wirklich schon beim Sahnehäubchen der Elternschaft so ein bisschen, aber das Problem ist so ein bisschen, dass wenn wir von außen immer irgendwie was sagen, eine Rückmeldung geben auf das Bild, auf das Fahrradfahren, irgendwas, was das Kind neu gelernt hat, dann lernt es ja auf eine Art, dass es wichtig ist, wie andere über das, was ich tue, urteilen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem daran, sondern die sollen ja viel mehr gucken, wie sie selber das sehen. Also mein Bild sich wirklich anzugucken und zu sagen, irgendwie feststellen, oh, du hast ja richtig viele Farben hier benutzt. Was gefällt dir denn am besten an dem Bild? Und magst du es? Oder auch beim Fahrradfahren, das ist ja so ein Riesenschritt. Ich kann voll verstehen, wenn man da ausrastet vor Freude. Bin ich auch. Aber eben nicht so dieses toll, 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 sondern du kannst jetzt Fahrrad fahren. Wow, wie fühlt sich das an? So, also immer wieder auf das Kind zu sprechen zu kommen. Wie fühlt sich das für dich gerade an? Und nicht so sehr bei uns zu gucken, dass wir dem Kind jetzt eine tolle Rückmeldung geben. Und ich verstehe alle Eltern, die sagen, ja, aber Lob fühlt sich doch auch für uns gut an. Ja, aber weil wir das so gelernt haben, dass wir diese Rückmeldung von außen brauchen. Und gerade deswegen, weil sich das so gut für uns anfühlt und wir vielleicht auch gar nicht so oft so nett mit uns sind, wie wir gerne wären, deswegen ist es, glaube ich, gerade so wichtig, da vielleicht so ein bisschen umzudenken und vielleicht das ein oder andere Lob als Wertschätzung zu formulieren. Also das Kind wirklich zu sehen und das zu sehen, was es da gerade gemeistert hat, ohne das zu beurteilen, zu bewerten.
Ja, okay. Gibt es eine falsche Art zu loben? Also so grundsätzlich eine falsche, wo du sagst, okay, das ist Helikopter-Style?
Ich glaube, Also wenn man lobt, dann gibt es da nicht viel falsch und richtig. Wenn man sich dafür entscheidet und sagt, nee, ich finde das aber cool, mein Kind hier zu bewerten und zu beurteilen, dann, ja, dann gibt es da nicht wirklich ein falsch und richtig. Ich glaube, entweder sagt man halt Lob oder Wertschätzung. Ich glaube, schlimm ist halt, wenn beides fehlt. Ne? Schlimm ist halt, wenn gar nichts kommt von den Eltern. Weder Wertschätzung noch Lob und nie ist irgendwas gut genug. Das ist, glaube ich, dann wirklich ganz, ganz schwierig für das Kind. Das könnte man, glaube ich, als falsch in Anführungszeichen benennen.
Mhm. Ah, du, was mich noch interessieren würde, ist, bevor wir gleich zum letzten Punkt kommen, wenn du hast es ja nicht von Anfang an gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Also du hast es, so wenn ich es richtig verstehe, so wie wir eigentlich, du bist Mama geworden und hast dann dich wahrscheinlich informiert und irgendwann hast du gemerkt, oh, ist doch gar nicht so einfach und ich muss irgendwas ändern. Merkst du an deinen Kindern eine Veränderung aufgrund deiner Kommunikation? Also spürt man das oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil manche Eltern werden jetzt sagen, ey, jetzt fange ich damit nicht mehr an, jetzt, das Kind ist 6, jetzt wird weitergezählt, weil es am besten funktioniert oder so, ne?
Ja, total schön, dass du das ansprichst. Ich merke tatsächlich, und das ist, also man darf da nicht so schnell auf irgendein Ergebnis hoffen. Ich glaube, man sollte das sowieso nicht wegen irgendeinem Ergebnis tun, sondern wirklich, weil man das Beste vielleicht für sein Kind möchte, irgendwie den Selbstwert stärken möchte oder so. Aber wenn man das wirklich konsequent macht, ist das, glaube ich, schon ein Riesenvorteil, auch gerade in so Sachen Konflikten. Wie man geht man mit Konflikten um? Gerade wenn vielleicht eine Geschwisterkonstellation ist, kennst du ja dann wahrscheinlich auch, da sind Konflikte auf jeden Fall ein Thema. Und wenn wir da wirklich schaffen, zu großen Teilen das so zu lösen, dass es eben friedvoll löst, dass sich beide gesehen fühlen, dann schaffen die das auch immer mal wieder alleine, diese Konflikte friedvoll zu lösen, dass da nicht Gewalt im Spiel ist, dass denen eben bewusst ist, alles hier okay, alle Gefühle okay, aber gehauen wird halt nicht. Dass sie das auch schaffen überhaupt, ne? Das erstmal auf jeden Fall. Und ich glaube, dieser ganz, ganz große Punkt, wo wir dann vielleicht doch so ein bisschen das auch für uns in Anführungsstrichen machen, wenn du zu einem 16-jährigen Kind sagst, 1, 2, 3, das interessiert die oder den überhaupt nicht, ne? Also das wird nicht lange helfen. Das ist jetzt gerade in diesem Alter, wo die so klein sind und so abhängig von uns sind und noch gar nichts von Rebellion oder irgendwie sowas im Kopf haben, da wirkt es ganz gut, aber wir haben ja dann gar nichts anderes irgendwie an der Hand, also gar nichts anderes, wo wir eine Verbindung zum Kind irgendwie aufbauen können. Und wenn wir das schon jetzt früh üben und wirklich eine Verbindung haben und das Kind sich gesehen fühlt, ich glaube, dann wird die Pubertät auch nicht so drastisch, mag ich jetzt mal vorsichtig äußern, wie das manch einer immer so sagt, ja, warte mal die Pubertät ab. Also ich fand jetzt auch die zweite oder finde, sie ist ja mittendrin, die kleine, die zweite Autonomiephase viel weniger anstrengend als die von der Großen, weil ich jetzt einfach einen Umgang damit habe. Ich habe Klarheit für mich, wie möchte ich damit umgehen? Ich weiß, wofür ist das gut für sie? Und genau, bei der Großen musste ich halt das halt erstmal alles lernen, wie möchte ich gerade damit umgehen? Und Gott, diese Wutanfälle machen mich wahnsinnig und das war halt total der Weg und jetzt bin ich so gefestigt da und dann ist es auch so, ja, ich brauche halt gerade meine Hilfe. Das kann ich jetzt ganz klar sehen, wo ich es bei der Großen noch nicht so gesehen habe. Ich bin mir jetzt aber gar nicht so sicher, ob das deine Frage richtig beantwortet hat. Was würdest du sagen?
Doch, es hat schon, das war schon so. Was mich jetzt aber, ich komme jetzt wieder zur nächsten Frage schon, das wäre, merkst du, dass deine Kids sich untereinander anders, also dass die auch so kommunizieren und sagen, das hat mir jetzt gerade wehgetan oder zumindest die eine oder die andere?
Ja, tatsächlich beide. Also ich rede jetzt immer von immer öfter. Ne? Die haben natürlich auch Momente, wo sie einfach, wenn sie müde sind, vor allen Dingen nicht mehr darauf irgendwie zugreifen können. Aber ganz oft höre ich dann sowas wie, auch dieses Trösten ist manchmal so süß, wenn dann irgendwie die eine der anderen wehgetan hat, aber dann geht sie sofort dahin, oh, das hat dir gerade wehgetan, ne? Oder irgendwie, ja, du möchtest gerade auch das Auto haben, ja, das sehe ich. Ich möchte es aber auch haben, so. Also es ist total spannend, wie sie so diese Empathie so aufgreifen. Oder ich merke das ja auch, wenn ich mal irgendwie, da hatte ich letztens auch mit meinem Mann noch ein Gespräch, weil ich schon so ein bisschen wieder auch in diesen Vorwürfen war, dass ich dachte, was mache ich, dass dieses Kind sich scheinbar verantwortlich fühlt, wenn ich mal irgendwie gerade ein bisschen gestresst bin. Weil meine Kleine kommt ganz oft, wenn ich so gestresst bin, dann zu mir und sagt, Mama, ich liebe dich, Mama, du bist schön. Und ich dachte so, oh Gott, fühlt sie sich jetzt dafür verantwortlich, dass sie das jetzt hier gerade regeln muss? Und dann sagte mein Mann, aber naja, ich glaube, sie übernimmt das viel mehr, weil wenn sie sich gerade nicht gut fühlt, sagst du ja auch öfter, ich sage jetzt nicht, du bist schön in dem Moment, aber weiß ich nicht, wo sie das herleitet, aber ich liebe dich, sage ich natürlich dann schon öfter. Und scheinbar hat sie das wirklich daher übernommen, dass sie das dann auch so bei mir dann sogar anwendet. Das hilft mir total, ne? Also wenn du da super gestresst bist, dann kommt dein kleines Mädchen, guck dich an, Mama, ich liebe dich. Ja, das ist natürlich Regulation next level.
Das ist der absolute Game Changer. Und natürlich auch der Endgegner an Emotionalität, muss ich ehrlicherweise sagen, wenn sie das zu mir sagt. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ich arbeite im Schichtdienst, wenn ich zum Nachtdienst gehe und sie zu mir sagt, tschüss Papa, eine ruhige Nacht und ich liebe dich. Dann mache ich die Tür zu und denke, oh, ich sterbe. Da kann nichts mehr passieren, da fühle ich mich einfach wohl. Sind wir eigentlich schon so von den Themen her, die ich so besprechen wollte am Ende. Ein Thema, hatte ich ja am Anfang schon mal angesagt, ihr wandert aus nach Spanien. Willst du kurz nochmal sagen, warum, wieso, weshalb und was macht ihr da, wenn ich das so fragen darf?
Darfst du fragen? Genau, ich hatte ja schon mal so ein bisschen gesagt am Anfang, dass wir eben beide selbstständig sind. Also ich glaube, ich weiß nicht, kennst du von Clouseau das Lied Chicago?
Natürlich.
Und das war damals so, da habe ich das Gefühl, das geht ja irgendwie auch um Drogen und so, das lassen wir jetzt mal weg. Aber diese Sehnsucht, weit weg zu sein, da habe ich das erste Mal gefühlt, als das Lied neu rauskam. Und seit da an kam da immer mehr so dieser Traum auf, irgendwo mal weiter weg zu leben. Und ich muss auch sagen, dass dieses graue Wetter, also bei euch im Norden ist das ja, glaube ich, auch ein Thema, ne? Aber hier
im Bergischen. Ich wohne in Karlsruhe, das ist im Süden.
Ob du im Norden wohnst?
Ich komme nur gebürtig aus dem Norden.
Ach, vielleicht hat mich jetzt sagen, ja, okay, aber gut.
Dann
im Süden ist
es,
glaube ich, immer besser.
Ich war auch jetzt wieder zu Hause, also ich habe mich ein paar Mal verlinkt jetzt oben in der Heimat, also du liegst nicht falsch, es ist alles richtig. Ja, aber der Süden ist nicht besser jetzt gerade aktuell.
Ja, also dieses graue Wetter einfach, ich habe jetzt so langsam auch mal rausgefunden, woran es liegt, aber das würde jetzt hier jede alles sprengen. Aber es tut mir einfach nicht gut, dieses ständige graue Wetter zieht mich einfach total runter und für mich muss ich auch sagen, ganz persönlich ist es auch ein totaler Wunsch so von meiner Kindheit, die halt hier auch wirklich so im Umfeld stattgefunden hat, so wegzukommen. Und manches Gefühl wird, glaube ich, automatisch dann einfach abgeschwächt. Auch das wäre jetzt irgendwie, würde den Rahmen sprengen. Aber dieses Lebensgefühl auch in Spanien finde ich so anders. Dieser Blick auf Kinder ist so anders. Also wir waren dann auch mal, haben gesagt, okay, wir müssen aber einmal da gewesen sein, ohne Urlaub gemacht zu haben. Haben uns dann irgendwie so ein mittelmäßiges Apartment und haben von da gearbeitet und ohne Kindergarten dann die Mäuse da den Tag über bespaßt. Und das war Wahnsinn. Die waren wütend, die waren laut. Das hat keinen Mensch interessiert, wirklich niemanden. Also in den ganzen 4 Wochen hat nicht irgendeiner mal die Augen verdreht oder einen doofen Spruch gesagt. Im Gegenteil, überall waren sie die Prinzessinnen und haben irgendwas geschenkt bekommen oder so. Das ist wirklich, also ich habe das als wahnsinnigen Unterschied empfunden. Es waren jetzt nur die 4 Wochen, die Hotelerfahrung lassen wir jetzt mal außen vor, die wollen ja auch Geld machen, aber genau, ich bin da mal gespannt, wie es wird. Aber ich glaube auch, dass diese Hilfsbereitschaft und die Wertschätzung da einfach irgendwie viel mehr Thema sind. Und ja, ich weiß auch nicht, als wir da im Urlaub dann immer schon waren, ich hatte immer so ein Gefühl von zu Hause, ganz komisch, kann es gar nicht genau beschreiben, aber das hat mich dann dahin geführt, dass ich gesagt habe, komm, jetzt lass uns mal ausprobieren. Ja, mein Mann war dann auch gleich Feuer und Flamme, der ist auch Hochzeitsvideograf und dachte, ja, hier Hochzeiten begleiten, das ist auch nochmal ein bisschen cooler.
Ja.
Genau, und jetzt wagen wir das einfach mal. Also ich glaube, es kommen so ganz, ganz viele kleine Themen irgendwie zusammen, die uns zu dieser Entscheidung gebracht haben. Aber jetzt, das sind, glaube ich, so die größten Bereiche, die so dafür sprechen, ja.
Krass, also unfassbar mutig, finde ich super, finde ich schön. Und ich kann nur alle bestärken, die das gerne machen wollen, das einfach mal durchziehen. Weil am Ende liegst du im Bett und denkst, hätte ich mal. Und so kannst du sagen, am Ende im Bett liegen und sagen, ja, war schön, dass wir es gemacht haben. Es hat super geklappt, das Beste, was wir machen konnten. Oder es war die größte Schnapsidee, die wir im Leben hatten. Weiß man nicht, keine Ahnung.
Ja, ganz oft kommt so die Frage, was ist denn, wenn ihr scheitert? Und für mich gibt es irgendwie gar kein Scheitern. Das ist definitiv eine Erfahrung, ein Versuch. Und wenn wir merken, das ist nicht für uns, ja, dann gucken wir mal, wie Portugal sich anfühlt oder so. Ne? Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich bin auch immer scharf drauf, neue Erfahrungen zu machen und so. Und ich glaube, das kann dann einfach total bereichern, sich irgendwo als Familie neu zu orientieren, neue Kontakte zu knüpfen. Daran wächst man, glaube ich, einfach auch total.
Unfassbar. Also auf jeden Fall. Ja, cool. Danke für deine Offenheit auf jeden Fall mal. Und wenn ihr Jenny finden wollt, ich sag's nochmal, im Instagram. Da gibt super viele Themen zu dieser Gewalt, zu der gewaltfreien Kommunikation und der friedvollen Elternschaft, heißt es, ne? Und da könnt ihr euch viel Inspiration holen von der lieben Jenny. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch schreiben. Ihr könnt auch mir schreiben. Ich bin dann mal Vater. Und ansonsten wären wir am Ende, Jenny.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Ja, vielen Dank und ich wünsche euch alles Gute. Ich drücke euch die Daumen und werde euch weiter verfolgen, wie das da mit euch läuft in Spanien. Und vielen Dank. Und wir hören uns demnächst. Alles andere, ich werde auch die Jenny nochmal in den Shownotes verlinken. Und dann passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.